Am Mikrofon Hubert Winkels. Schönen guten Tag. Krachkultur und Kultur und Gespenster. Das sind Nominalkonstruktionen mit Kultur, die dieser heftig schräg und hinterrücks kommen. Und es sind die Titel zweier Kulturzeitschriften, die wir heute vorstellen wollen. Als subversiv gelten nicht nur kleine, krachend benannte Periodika, sondern, wenn es auch selten geworden ist, Autorennamen. Thomas Kapielski ist so einer. Der 1951 geborene Berliner, bildender Künstler, lange auch Professor an der Kunsthochschule Braunschweig, ist seit vielen Jahren auch Schriftsteller mit einer ganz eigenen Textsortenmischung. Deshalb könnten eigentlich fast alle Prosabände Thomas Kapielskis so heißen wie sein jüngster, Mischwald nämlich. Die unterschiedlichsten Prosaformen, große Geschichten und kleine Reflexionen, kleine Geschichten und große Reflexionen werden zusammengehalten durch eine stilistisch variantenreiche, aber in der Regel durchgängig komische Weltsicht, die sich des komplexen Gedankens dennoch nicht entschlägt. Die Freunde dieser Prosa werden auch im neuen Mischwald nicht enttäuscht, auch wenn er melancholischer ausfällt als die bisherigen. Mischwald, wie auch der thematisch etwas konzentriertere Band Ortskunde von Thomas Kapielski, werden uns jetzt von Joachim Büte im Gespräch mit dem Autor vorgestellt.
Ich habe ja früher doch mehr aus meinem Leben erzählt und so viel erlebt man im Leben gar nicht, da geht einem das auch mal aus. Und man lebt ja nun auch in Büchern und in Ideen und Vorstellungen. Daher sind die Texte mehr aphoristisch geworden, nachdenklicher, irgendwie begrübelter. Andererseits scheue ich mich, schon vielleicht aus Kompetenzgründen, da irgendwie so als Philosoph oder sowas schwergewichtig daherzukommen.
Keinerlei Kompetenzprobleme hat Kapielski in der bildenden Kunst. Auch wenn er sich nur ungern als Künstler bezeichnet sieht, so gab es doch einige Kapielski-Ausstellungen, während der Mischwald heranwuchs. Deshalb ist auch diese Seite des Autors stärker als bisher in die Texte eingeflossen. Das Kunstbasteln ist vom gleichen Geist beseelt und fügt sich nahtlos in die Texte ein, deren Qualität ja auch darin besteht, einer allzu pathetischen Kulturbeflissenheit laut pfeifend die Luft entweichen zu lassen. Wenn Kapielski einen Ölschinken malt, dann kann man sicher sein, eben diesen auch zu bekommen, nämlich einen gemalten Schinken.
Ölschinken. Hier ist etwas schon früh in Gang gesetzt, das mich an der Kunst immer am meisten interessiert hat. Die Kunst selbst mit Kunst zum dankbaren Thema machen, da Theorie hierzu wenig taugt und nur die Kunst zerkleinert der Kunst gewöhnlichen Würdequatsch in angemessener Weise. Kunst narrt, verspottet die Kunst.
Wenn von Würde, Quatsch und Großtuerei im Rahmen und im Namen der Kunst gesprochen wird, dann darf auch vom Gegenteil die Rede sein. Von einer Kunst, die sich klein macht, um ihre Würde zu bewahren, die sich zurücknimmt und am Ende gänzlich immateriell wird.
Die Zeichnung findet leichter den Weg in die Welt und zum zaghaften Liebhaber, weil sie nicht gleich ein Vermögen kostet und doch eine vielfach unterschätzte Größe aufweist, die man im Umfang und an der Dicke nicht ausmessen kann. Auch ist der Wertwahn wesentlich entschärft. Am klügsten wäre es freilich, Gedichte zu rahmen oder noch einfacher, auswendig zu lernen.
Solche Töne mögen verwundern bei einem Autor, der soeben gleich zwei neue Bücher in die Welt gestemmt hat und im Herbst ein weiteres folgen lässt. Der Vorsatz, die Welt nicht weiter mit Artefakten zuzustellen, das Verstummen im Namen der Reinheit, kollidiert im richtigen Leben mit den ökonomischen Zwängen und ist zudem schlecht fürs Seelenheil.
Ich muss ja irgendwas machen im Leben. Und Kunst geht immer sehr schnell, das ist schnell gemacht. Ich kann das auch nicht ertragen, wenn hier in meiner Wohnung, die auch mein Laboratorium, meine Werkstatt ist, wenn hier diese ganzen Schinken, diese Schmiererei, das muss schnell, das ist vorher gut durchdacht und da muss das schnell gehen. Aber die Texte brauchen den ganzen Vormittag und ich stehe sehr früh auf und bin dann so zeitvergessen und beschäftigt und mein Leben ist plötzlich so sinnvoll.
So unverstellt sprechen Autoren selten über ihre wahren Motive. Und damit es weitergeht mit dem Schreiben, es sich nicht in tagebuchaffinen Mischwäldern erschöpft, hat sich Kapielski neue Felder erschlossen. Ortskunde ist zwar ebenso abwechslungsreich wie der Mischwald, jedoch in sich geschlossener. Eine Sammlung von Prosaminiaturen, die jeweils einem erfundenen oder realen Ortsnamen zugeschrieben werden. Mitunter fühlt man sich an Rohrwolfs ortsnamenreiche Kurzprosa erinnert oder an den Tonfall von Artmanns Fleiß und Industrie. Öfter noch an den Klang verstaubter Ortschroniken, die den lokalen Hobbyhistorikern so am Herzen liegen.
Teilweise sind da auch so regionale Historiker, die sich um so Orte bemühen. Und die forschen rum und retten irgendwelche Kirchenhandbücher und transkribieren und setzen ins Internet irgendwelche Urkunden. Und daraus kann man sich dann ganz gut bedienen. Ich schreibe die dann aber meist um. Also ich mache die dann irgendwie altertümlich oder irgendwie ein bisschen jeck.
So reist man mit Kapielski vom bequemen Lesesessel aus durch ein Deutschland, das es in dieser Form bedauerlicherweise nicht gibt. Denn es wäre um einiges amüsanter und, trotz gelegentlicher Grausamkeiten, wohl auch friedlicher als das real Existierende. Die Abbildungen aber feiern die unscheinbaren Landschaften an den Rändern der Orte, in denen die Bewohner nichts zu suchen haben.
Das Ganze ist ja ziemlich pastoral geworden. Ja? Horst Engler verlegt ja sehr viele Gedichtbände und da passt das gut hin. Und diese Menschenlehre, die Texte sind voller Menschen, menschgemacht. Da dreht es sich also um Orte, Bewohnungen. Und diese Fotos sind nicht ganz ohne Menschenspuren, Äcker und was da, Pflanzungen. Aber da sollte es mal ein bisschen leer und irgendwie ruhig, noch so eine ruhige Stimmung noch dazu mit reinbringen. Ich habe irgendwie lange überlegt, was ich da mache, aber das hat mir dann so gut gefallen, dass ich alles aussortiert habe, wo dann da irgendwie noch ein Kopf drauf war. Das musste tatsächlich menschenleer sein. Und auch schwarz-weiß, ganz schlicht.
In dieser Dialektik der Menschenfülle und der Menschenleere könnte man den Kern von Kapielskis neuen Büchern erkennen, wenn es ihn denn gibt. Manchmal treibt ihn der Zorn über die Weltzustände in die Menschenfeindlichkeit. Dann möchte er sie von dieser Erde am liebsten hinweggefegt sehen. Dennoch sind die Texte in ihrer Zuwendung den konkreten Individuen gegenüber zutiefst menschenfreundlich. Selbst gute Ratschläge sind nicht ausgeschlossen. Und es hat ja gewiss schon schlechtere Hinweise gegeben, wie man mit sich ins Reine kommen kann, als diesen von den Leuten in Baula erdachten.
Baula. In Baula hat man ein psychosanitäres Verfahren ersonnen und es gut ausreifen lassen. Nunmehr zeigt sich Baula freigebig, die Welt daran teilhaben zu lassen. Dergestalt, wenn ein Bauler etwas schlecht geträumt hat und der Traum ihm den folgenden Tag zu verderben droht, so schließt er sich auf der Toilette ein, hebt den Toilettendeckel, kniet sich hin und erzählt seinen Traum dem Klosett. Es sei dies, so die Bauler, eine absolut effiziente seelische Reinigungsmethode, die auch optimale Wirkung bei Trauerfällen, Liebesnöten, Ängsten und sonstigen Bekümmernissen zeitigt.
Thomas Kapielski war das Autor zweier neuer Prosabücher. Mischwald, erschienen bei Surkamp, Frankfurt am Main in der Edition Surkamp, also als Taschenbuch, 348 Seiten, 14 Euro. Und von Thomas Kapielski, Ortskunde, eine kleine Geosophie, erschienen bei Urs Engeler in Basel und Weil am Rhein, 130 Seiten, 19 Euro. So gut wie nahtlos gehen wir nun über vom literarischen Labor Thomas Kapielskis zu den Zeitschriftenlaboratorien der Republik, die sich zurzeit zwar nicht unbedingt einer großen Leserschaft, aber der Gunst von Kennern und Liebhabern erfreuen. Enno Stahl stellt zwei unabhängige Magazine vor, die seit einigen Jahren eine anspruchsvolle Kulturprogrammatik betreiben, gegen die Norm und gegen den Strich. Krachkultur aus Bremen, eine Literatur, und Kultur und Gespenster aus Hamburg, eine Kulturzeitschrift.
Wir hatten keine Begründung. Wir hatten nur die Idee, irgendetwas zu machen. Wir waren ja damals noch Schüler und hatten weder vom deutschen Literaturbetrieb noch von der deutschen Literatur irgendeine Ahnung. Im Nachhinein betrachtet muss ich sagen, dass das wohl die beste Voraussetzung ist, um überhaupt eine solche ziemlich aussichtslose Unternehmung starten zu können.
Mit diesen Worten umreißt Martin Brinkmann, der seit 1993 zusammen mit Fabian Reimann die Literaturzeitschrift Krachkultur herausgibt, die Ausgangslage der Begründung ihres Projekts. In den Anfängen war Krachkultur im damals vitalen Social Beat-Netzwerk involviert, eine literarisch eher nachrangige Bewegung, inzwischen längst Vergangenheit, die sich vor allem durch markige Kontrapositionen zum gängigen Literaturbetrieb auszeichnete. Auch Krachkultur, der Name lässt es schon vermuten, machte hier keine Ausnahme.
Hauptsache irgendwie dagegen, generaloppositionell, so könnte man das vielleicht nennen.
Während also in den Anfängen der Zeitschrift Trash und Pop und Social Beat fröhliche Urstände feierten, ist die spätere Entwicklung der Krachkultur umso erstaunlicher. Mehr und mehr nämlich gerieten große Namen der Weltliteratur in den Blickpunkt der Zeitungsmacher, Heimito von Doderer etwa, von dem man eine unveröffentlichte Erzählung aus dem Nachlass ausgrub. Das war indes kein Zufall, da Martin Brinkmann über Doderer promoviert. Jedoch, Doderer blieb keine Ausnahme. Auch andere bedeutende internationale Literaten wurden in Krachkultur mit unbekannten Texten publiziert. Die Franzosen Emmanuel Bove und Frédéric Becbédère etwa oder der Amerikaner Richard Yates. In der jüngsten Ausgabe, der Nummer 12, überraschen die Herausgeber von Krachkultur mit Originalbeiträgen von Raymond Carver. Dessen Übersetzer Helmut Frielinghaus verrät Maßgebliches über Carvers Verhältnis zu seinen Lektoren, was auch für eine kritische Edition der Carver-Texte von einigem Belang sein dürfte. Als noch ungewöhnlicher in diesem Kontext empfindet man das Auftauchen von Gruselpapst H.P. Lovecraft. Ein verblüffend heterogenes Spektrum also. Diesen Eindruck gewinnt man umso mehr, wenn man in Rechnung stellt, dass weiterhin konsequent junge deutsche Autorinnen und Autoren präsentiert werden. Das umfasst etwa Anja Uttler und Silke Scheuermann, als diese noch nicht im Literaturbetrieb Tritt gefasst hatten. Das schließt aber auch bereits seit längerem verstorbene Autoren ein wie Matthias Bader-Holst. Dieser vermutlich authentischste DDR-Underground-Poet fiel 1990 einem Verkehrsunfall zum Opfer. Ihm gilt ein besonderer Schwerpunkt in der Arbeit der Krachkulturmacher. Ebenso dem Rheinländer Thomas Kling, auch er vor einigen Jahren verstorben. In der aktuellen Ausgabe finden sich von Kling zwei Briefe, mit denen er direkt auf Bader-Holst Bezug nahm. Hören Sie hier einen Auszug daraus.
Lieber Martin Brinkmann, die Bewerbung Ihrer Zeitschrift mit meinem Halbsatz über Bader geht soweit in Ordnung. Schön auch, was Wawerzinek im Auftrag des Verstorbenen ausgesagt hat. Was für gewisse Kreise ein Rolf-Dieter Brinkmann, ein Fauser gewesen ist, beziehungsweise ist, mag für Sie, Ihre Generation, Bader sein. Die einigermaßen jung und dann brutal ums Leben gekommenen landen ja in der Legenda Aurea, Abteilung Martyriologie der Geschichte. Ein abgerissen, will sagen pauperisiert gelebtes Leben, das abreißt. Sie müssten literaturgeschichtlich sich der Frage aussetzen, gehört Bader zur sogenannten Nachkriegsliteratur? Gehört er zur DDR-Underground-Literatur? Setzt man 1990, wie es momentan ausgemacht scheint, als Abschluss, Neuanfang einer Epoche. Bader war ja zu jung, um in den Inner Circle des Prenzlauer Bergs, wo Wawerzinek ja schon Außenseiterfigur war, zu gelangen. Bader als No-Future-Dichter, Punk-grundiert plus russisch-sowjetischem Futurismus? Wäre dies eine Gleichung, die Sie zu lösen hätten? Sicher aber scheint mir, dass M.B. Holst nichts mit blonden Strähnen und schlecht geschnittener deutscher Marschmusik zu tun gehabt hat. Grüße von Thomas Kling.
Wenn man all diese genannten Namen Revue passieren lässt, gleichzeitig die Trash- und Social-Beat-Vergangenheit des Magazins bedenkt, wundert man sich ein wenig. Welches ist denn hier die programmatische Motivation, der Kern der literarischen Ambition?
Mit dieser Frage habe ich natürlich gerechnet und daher auch eine Art Standardantwort parat. Sie lautet wie folgt: Die Krachkultur versteht sich als eine Art inneres Disziplinierungsmittel, um immun zu sein gegen das Gewöhnliche. Und hierfür ist uns im Grunde alles recht. Egal welcher Nationalität, welcher Zeit, welcher ästhetischen Konzeption ein Text zuzuordnen ist. Hauptsache, er taugt etwas. Wir peilen die übliche, tatsächlich an Literatur interessierte Zielgruppe an. Bisweilen habe ich allerdings das Gefühl, dass diese Gruppe kleiner wird.
ebenfalls aus dem hohen Norden, aus Hamburg, stammt ein vielleicht noch ungewöhnlicheres Projekt, die Zeitschrift Kultur und Gespenster. Die Herausgeber Noras Duhn, Gustav Mechlenburg und Jan-Fredrik Brandl haben es fertiggebracht, seit 2006 insgesamt 7 voluminöse, hervorragend layoutete und aufwendig gedruckte Reader herauszubringen, jeweils um die 400 Seiten stark. Das Fundament besteht aus sehr anspruchsvollen Beiträgen junger Kulturwissenschaftler. Allein die thematische Bandbreite, die Vielzahl der Autorinnen und Autoren, die auf hohem Niveau argumentieren, sind verblüffend. Daneben gibt es Kunst- und Comicstrecken, teilweise wirklich abgefahrene Entdeckungen wie Herbert Perls Fotoserie Ländliche Puffs in der aktuellen Nummer 7. Nie aber wird man literarische Beiträge finden, diese sind kategorisch ausgeschlossen. Ein solches Projekt, allein schon vom Finanzierungsrahmen her betrachtet, mutet geradezu halsbrecherisch an. Jan-Fredrik Brandl skizziert die Ausgangslage der Herausgeberschaft.
Die Idee bei der Begründung der Zeitschrift war eigentlich, dass wir vermisst haben, dass es so etwas gibt, wie so häufig bei solchen Projekten. Also eine Zeitschrift, in der diskursive Texte einer bestimmten Länge einfach auftauchen und sich nicht in wissenschaftsspezifischen Foren verstecken, sondern einfach auftauchen mit der Behauptung, das lohnt sich, das zu lesen. Und da eine Essayform verfinden und eine Form der Präsentation finden, wie das Ganze auch als Magazin funktioniert, zusammen mit künstlerischen Beiträgen, Bildstrecken und so weiter.
Wen erreicht man mit so einem Konzept?
Nun, das ist schwer zu sagen. Ist prinzipiell natürlich nicht auf eine bestimmte Zielgruppe hingeschrieben. Wir haben gespaßt immer, das wären die Studienräte, aber es ist tatsächlich, glaube ich, so, dass wir ein recht weit gestreutes Publikum haben, das von älteren, tatsächlich bildungsbürgerlichen Lesern bis zu jüngeren Lesern, die eher aus einem Szene-Kontext kommen, geht. Ob dazwischen was ist, weiß ich gar nicht.
Man kann sich vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, eine Zeitschrift von der intellektuellen Qualität der Kultur und Gespenster an den Mann zu bringen. Vermutlich dürfte dieses Projekt in Deutschland einzigartig sein.
Also gut, man stellt sich natürlich solche Fragen. Wenn man so ein Projekt macht, ist es jetzt wieder eins von diesen Projekten à la, wir nennen es Arbeit, in denen mit anderen Arten von Ökonomie gearbeitet wird. Und das wollen wir natürlich im Grunde nicht. Wir haben mal gesagt, dass unsere Idee, wenn es eine ökonomische Idee ist, dann die Idee der Verschwendung ist. Sozusagen der Verschwendung von Arbeitskraft und Kapital eher als eines Spekulierens auf anders geartete Einkünfte, sei es in Form von Respekt oder von wie auch immer die entsprechenden Währungen heißen.
Welche Haltung gesellschaftlicher oder politischer Art steht hinter dieser doch etwas subversiv anmutenden Wirtschaftsform? Sind das bewusst kritische Potenziale, die hier anzuklingen scheinen?
Das ist nicht so, dass es eine einheitliche politische oder sonst wie gesellschaftskritische Linie darin gäbe. Natürlich ist das Magazin eher eines, das mit Stimmen aus dem linken Bereich mehr gemein hat als mit Stimmen aus dem rechten Bereich oder aus dem konservativen Bereich. Es gibt keine eindeutige politische Positionierung des Magazins, das kann man schon mal sagen.
Was man außerdem sagen kann, ist, dass unsere literarische und intellektuelle Landschaft durch Projekte wie die Bremer Krachkultur oder die Hamburger Kultur und Gespenster ungemein bereichert wird. Anders als in den 60er und 70er Jahren scheinen diese neuen Zeitschriften ungleich professioneller zu arbeiten, auch wenn die ökonomische Grundlage letztlich fehlt. Möglicherweise wird man auf diese und andere Unternehmungen in der Zukunft einmal zurückschauen, wie man es heute auf Karl Kraus' Fackel oder auf Franz Pfemferts Aktion aus den seligen expressionistischen Zeiten tut.
Meint Enno Stahl, der uns 2 Zeitschriften vorstellte. Die literarische, Krachkultur, speziell die Ausgabe 12, 200 Seiten, 10 Euro. Und die Kulturzeitschrift Kultur und Gespenster, besonders die Nummer 7. Sie umfasst 263 Seiten, weitgehend zweispaltig sogar, und kostet 12 Euro. Und das war der Büchermarkt für heute. Weitere Besprechungen, namentlich von politischen Büchern, können Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk hören, in unserer Sendung Andruck um 19.15 Uhr. Dann bespricht unter anderem Matthias Nass das Buch Der unerklärte Krieg, Deutschlands Selbstbetrug in Afghanistan von Stefan Cornelius. Und jetzt gleich nach den Nachrichten informieren Sie die Kollegen von Forschung aktuell, unter anderem über Autopiloten für das Auto. Und damit verabschiedet sich der tägliche Buchnavigator mit Namen Büchermarkt für heute. Am Mikrofon war Hubert Winkels.